heute Abend Bileam, Prophet oder Wahrsager, das ist eben das Motto, das Thema. Vielleicht haben einige euch auch schon gewundert, was ist das für ein Thema, wo wird es drüber gehen? Bileam, sowieso eine sehr, sehr eigenartige Person. Nun, das wollen wir dann auch wirklich ausweiten, weil das Thema in der Bibel, Bileam, oder das Thema dieser Person, kommt in 4 Kapiteln vor. Das ist schon eine Riesenmenge an Geschichte über eine Gestalt und dann noch wohl so eine schräge Gestalt.
Ja, ich steige ein. Das Thema ist tatsächlich sehr spannend. Wie Elke schon angedeutet hat, bereiten wir jedes Jahr ein komplett neues Thema für dieses Wochenende vor. Und das ist mir auch sehr wichtig. Damit habe ich mich so noch nicht befasst und in den letzten paar Wochen sehr ausführlich. Und ich hoffe, dass auch diese Frage, auch vielleicht auch die Aktualität dieser Thematik, dieses biblischen Geschehens uns irgendwie nahe wird. Wir selber, ich komme aus dem Buddhismus, aus der Esoterik, wir bringen diesen Hintergrund mit, aber wir nehmen das auch wahr, was in der Gesellschaft entsprechend abgeht, aber vor allen Dingen, und das vielleicht noch mehr, was in den Gemeinden geschieht. Denn dort laufen Bewegungen, die man könnte sagen, man schon abwägen soll. Wo kann man die einordnen? Wie muss man das einordnen? Aber wenn wir über Bileam sprechen, zunächst mal ein bisschen über diese Gestalt. Bileam, hier ein Bild von Rembrandt, auch ein Holländer, der hat manchmal sehr schön das gemalt, aber er war nicht dabei, aber er ist auch schon was älter. 1626 hat er das gemalt. Aber über Bileam. Bileam ist natürlich sehr bekannt für die Geschichte mit dem Esel. Die werden das ja auch noch ansprechen. Es ist eine einzigartige prophetische Gestalt der Bibel, das ist auch die einzige Gestalt, die auch außerbiblisch belegt ist. Da ist eine Schrift entdeckt und da ist von Bileam die Rede. Er wird darin als Seher der Götter beschrieben, in dieser Schrift. Er ist der einzige ausländische Yahweh-Verehrer, der Yahweh als seinen Gott, er nennt ihn mein Gott, bekennt. In 2. Mose 22 sind die, Entschuldigung, das muss 4. Mose 22 sein. 4. Mose 22, Vers 18. Nun, diesen Namen Bileam ist schwer zu deuten. Es kann heißen entweder Baal, was eigentlich Gott bedeutet, ist mein Onkel. Das eine oder das andere ist, Schutzherr ist Am. Da kommen wir das Am und Bile ist dann Schutzherr. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten der Bedeutung des Namens sind da. Und wir wissen, dass in der Bibel die Namen Bedeutungen haben. Und diese Bedeutungen haben ja auch einen Inhalt und sagen etwas aus. Bileam ist ja eine Gestalt, die nicht zum Volk Gottes gehörte. Er wurde unter die großen Propheten der Heiden gerechnet. Heiden sind also nicht Juden, aus Sicht der Bibel. Aufgrund seiner Untaten entzog Gott den Heiden endgültig die prophetische Gabe, so heißt es auch aus Schriften und Bekenntnissen bei den Juden. Das heißt, da ist etwas geschehen, wodurch die Heiden so aus ihrer Sicht diese Gabe genommen bekamen. Für Rabbiner war Bileam meist ein geldgieriger Magier, auch im Begriff des Bösen. Er wird auch in der Bibel durchaus oder durchweg als eine sehr finstere Gestalt dargestellt, als negativ. Die Weissagung in 4. Mose 24, Vers 17 wurde in Qumran und im Bar Kochba Aufstand Messianis verstanden. Diese Aussage werden wir noch lesen, aber ich sage ihm jetzt kurz, ich zitiere diesen Vers 4. Mose 24, Vers 17. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Nun, eine Aussage, die von einem Messias redet, von einem Kommenden, der dann auch politisch aktiv und kriegerisch erfolgreich sein wird. Deswegen eben in diesem Aufstand, wo es ja auch charismatische Gestalten gab, da wurde gedacht, dass das vielleicht dann diese Gestalt ist, die Israel jetzt befreit. Von den Moabiten zum Beispiel, das sind die direkten Nachbarn Israels gewesen und sind sie jetzt heute eigentlich noch. In Micha, wir finden, dass dieser Namen Biliam häufig zitiert wird, durch die ganze Bibel hinweg. Ich fange an mit Micha, Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, mein Volk, Israel, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Biliam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Nun, mir ist es wichtig, dieses kurz zu deuten, auch diese Ortsbestimmung, weil dies ist wichtiger, als wir denken. Ich möchte diese Ortsbestimmungen noch durch andere Versen belegen. In 4. Mose 24, Vers 25 heißt es, Biliam machte sich auf und zog hin und kam wieder in sein Land. Und Balak zog seinen Weg und Israel blieb in Schittim. Also das ist diesen ersten Ort, der erwähnt wurde. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und das ist mitten in der Geschichte von Biliam. Wir werden sehen, dass Biliam wohl die Ursache von diesem unzüchtigen Treiben der Israeliten war. Aber später bei Josua ist derjenige, der nach Mose kam und der das Volk Israel in das verheißene Land führte. Diesen Eroberungsfeldzug machte und das Land, was Gott ihnen verheißen hatte, einnahm. Da heißt es in Josua 4,19, das ist der Anfang dieser Eroberung, Mose war dann schon gestorben. Das Volk stieg aus dem Jordan herauf und am 10. Tag des ersten Monats. Und sie lagerten sich in Gilgal, an der Ostgrenze von Jericho. Also war Gilgal der erste Ort, wo eben die Israeliten, nachdem sie über den Jordan gegangen sind, in dem verheißenen Land ankamen, als gesamtes Volk. Deswegen eben diese, ich will das jetzt hier mal kurz darstellen, Jericho liegt ja etwas nördlich von dem Toten Meer, ist auch heute noch da, ist aber jetzt ein palästinensischer Ort, es gehört also zu dem Siedlungsgebiet heute. Da ist Jericho und man würde sagen, ich würde es jetzt etwas so deuten, Schittim lag also an dieser Seite von dem Jordan und Gilgal an der anderen Seite. Und das ist eben diesen Übergang, man könnte sagen, den letzten Ort in der Verbannung oder in ihren Wüstenwanderung und dann den ersten Ort in dem verheißenen Land. Das will, man könnte sagen, Gott hier nochmal klar machen. Dass offensichtlich Biliam gerade in dieses Zeitgeschehen eine Rolle spielte. In diesem Übergang von dem alten Wüstenzeit hin in dem verheißenen Land. Und wenn wir nun die Bibel, gerade auch das Alte Testament, deuten wollen, dann ist es wichtig, dass wenn wir es neutestamentlich auffassen, es so sehen, dass all das, was im Alten Testament, man könnte sagen, buchstäblich geschah. Das Volk Israel bekam ein Land. Das nahm es ein. Nun, das ist uns Christen nicht so verheißen. Aber uns ist das Reich Gottes verheißen. Das heißt, wir leben, bevor wir Christen sind, ja, in der Welt. Und wir können Anteil an dem Reich Gottes bekommen, Jetzt im Glauben eines Tages werden wir hinübergehen und es wirklich sehen. So weit ist es noch nicht. Man könnte sagen, interessant, denn wir leben vielleicht auch stückweit in so einer Übergangszeit. Ja, wir wollen in dem verheißenen Land, in dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist einerseits schon hier, aber noch nicht im Schauen, noch nicht in direkter Erfahrung. Das wird dann sein, wenn Gott das uns ermöglicht, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Und interessanterweise ist in dieser alttestamentlichen Geschichte, gerade bei diesem Übergang, nun so eine wilde Geschichte beschrieben, eben diese Geschichte von Bileam. Wir können sagen, der letzte Versuchung in der Wüste, bevor sie in dem verheißenen Land kamen. Und deswegen ist vielleicht diese Geschichte von Bileam gerade so interessant. Und für uns auch wertvoll, diese genauer zu studieren. Beachten wir wiederum schlicht auch mit diese Bedeutung, dass das, was dort buchstäblich geschah, für uns geistlich eine Rolle spielt oder spielen kann. Ich würde sagen, auch spielen wird. Wenn wir das immer mal im Hinterkopf behalten, wenn wir sagen, was bedeutet das nun für mich? Wir gehen diese Geschichte durch und wir deuten diese Geschichte, aber wir können immer vielleicht ein Stück weit umschalten und auch sagen, okay, das hat aber für uns in der neutestamentlichen Zeit als Christen eine Bedeutung für das Jetzt, für unser Leben hier. Nun, was geschah zwischen Schittim und Gilgal? Ich will es kurz andeuten. Wir haben jetzt gerade das gelesen, dass das Volk Israel, das Gottesvolk, dass das anfing, Unzucht zu treiben. In 4. Mose 25, Vers 1 heißt es, Israel blieb in Schittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Der Psalmist im Psalm 106 tut das kurz zusammenfassen, was damals dort geschah. Psalmen, manchmal Abschnitte, die eben die Geschichte Israels ja, in einem anderen Zusammenhang kurz zusammenfassen, auch in ein Gedicht oder Liedform. Sie, das heißt hier auch wiederum das Volk Israel, hängten sich an Baal Peor. Das ist also eine Gottheit, eine Götze. Also nicht an den wahren Gott, nein, an den Abgott. Und aßen Schlachtopfer der Toten. So erbitterten sie ihn durch ihre Taten. Eine Plage brach unter ihnen aus. Da stand Pinhas auf. Pinhas war damals der Sohn des hohen Priesters, Aaron, der neben Mose ja seinen ganz wichtigen zentralen Dienst tat als Priester Gottes. Nun, Pinhas war sein direkten Sohn und Nachfolger und der stand auf und übte Gericht an der Plage, nicht an der Plage, er übte Gericht und der Plage wurde gewährt. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, von Generation zu Generation bis in Ewigkeit. Und hier wird man können sagen, ein wahres Priesteramt gezeigt. Das heißt, das Ausüben in der Art, wie Gott es wollte. Wir werden diese Geschichte auch noch lesen, wie er das genau tat. Es ist nicht leicht, das zu fassen. Das sind zum Teil grausame Geschichten. Aber sie haben eine tiefe geistliche Bedeutung. Und beachten wir das, dass das, was dort buchstäblich geschah, für uns eine geistliche Bedeutung. Das heißt, wir sind nicht angehalten, wie Pinhas zu handeln in unserer Zeit, aber geistlich gesehen sollen wir davon was von lernen und vielleicht in der Art, wie er es tat, geistlich auch radikal sein. Wir werden diese Geschichte noch näher deuten, aber das soll erstmal genug für heute Abend, das ist ein Einstieg. Micha, Kapitel 6, Vers 5, zweiter Teil, denk nochmals an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Nun, da waren die gerechten Taten des Herrn, denn er ließ es geschehen, dass ein Mann als Priester eintrat und eiferte für Gott. Das heißt, auch Gericht ausübte an denen, die Unzucht trieben. Das war in der Art, wie es Gott wollte, und nun konnte Gott durch diesen Tat des Eiferns für Gott wieder versöhnt mit dem Volk weitergehen. Und sie konnten über den Jordan in das verheißene Land gebracht worden oder hinübergehen. Interessant, diesen Punkt in der Geschichte. Bileam, diese sehr ambivalente Figur, von den Rabbinern meist als geldgierig, Magier oder Inbegriff des Bösen betrachtet, habe ich schon gesagt, hatte an alledem entschieden beigetragen. Dennoch wurde ihm zumindest zeitweise die Gabe der Prophetie geschenkt. Also es ist eine interessante Geschichte. Und wir fragen uns, ja, Prophet oder Wahrsager, wie können wir diesen Bileam einschätzen? Wir werden uns da auch im Laufe dieses Wochenendes mit befassen. In 2. Petrus, Kapitel 2, wurde Bileam auch wiederum zitiert. Vers 16, das stumme Lasttier, eben diese Geschichte mit dem Esel, wir werden morgen darüber reden, redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten, des Propheten Bileam. Nun, da heißt es, Bileam war ein Prophet. Das heißt, so bedeutet oder benennt dennoch, auch wenn er in Torheit handelte, Petrus Bileam als Prophet. Das heißt, wir finden auch zumindest diesen einen biblischen Beleg, dass er ein Prophet gewesen sei. Aber eben nicht einen richtigen, das werden wir auch noch sehen, aber einen falschen Propheten. Dennoch auch ein Prophet. Was ist ein Prophet? Nach Duden ist ein Prophet jemand, der sich von seinem Gott berufen fühlt, als Mahner und Weissager die göttliche Wahrheit zu verkünden und der als religiöse Autorität anerkannt wird. Nun, so könnte ein Prophet aussehen, so bestimmte Vorstellungen. Ein Prophet nochmals, ich will diese Punkte nochmals auflisten, die ich gerade gedeutet habe oder aus Duden herausgeholt habe. Das sind also diese folgenden 5 Punkte. Fühlt sich also von seinem Gott berufen, sagt also von seinem Gott, so, das können auch unterschiedliche Götter sein, Gottes Vorstellungen. Da gibt es auch unter unterschiedliche Kontexte auch Propheten, das ist nicht nur in der Bibel der Fall, es gibt auch zum Beispiel im Buddhismus prophetische Aussagen, oder da gab es Propheten, die wirklich Dinge vorausgesagt haben, die auch ausgekommen sind. Nun, er ist auch ein Mahner. Er möchte Menschen zurechtrücken oder auf den richtigen Weg führen. Ein Weissager, ein Stück weit auch einen Vorausblick gebend, auf wie der Weg letztlich weitergehen könnte. Er verkündigt die göttliche Wahrheit und wird als religiöse Autorität anerkannt. Wir gehen das mal nach, nochmal berufen. Ja, es heißt in der Geschichte, 4. Mose 23, Abvers 4, Gott begegnete Bileam. Er aber sprach zu ihm, das heißt, Bileam sprach zu Gott, 7 Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder geopfert, der Herr aber gab das Wort dem Bileam in den Mund und sprach, geh zurück zu Balak und sprich so. Der Herr, Gott, Jahwe, er gab dem Bileam das Wort in den Mund. Welch unglaubliche Sache. Hier könnte die Rede von einer Berufung sein, auch den Berufung eines Propheten. Denn auch zum Beispiel der Prophet Jeremia wurde genauso auch Dinge zugesagt. Das heißt, da hieß es in dieser Geschichte von Jeremia, Jeremia 1, Vers 9, der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Da sagt Gott es direkt zu Jeremia. Bei Bileam tut Gott es einfach. Das heißt, hier kommt noch eine Dimension, die in der Bibel sehr wesentlich ist, hinzu bei Jeremia. Nämlich die Dimension, dass Gott auch sagt, was er tut. Nochmal, bei Bileam tut es, aber immerhin, er tut es. Er legt auch das Wort in den Mund von Bileam. Ein Mahner, 4. Mose 22, Vers 18, da antwortete Bileam und sprach zu den Gesandten Balaks: Wenn mir Balak sein Haus voller Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. Krasse Aussage. Also hier nochmals diese Aussage des Herrn, meines Gottes. Das sagt Bileam, der Heide, der nicht zu dem Volk Gottes ist. Das heißt, er bezeichnete Gott als seinen Gott. In 4. Mose 23, Vers 25, Bileam antwortete und sprach zu Balak: Habe ich dir nicht gesagt, alles, was der Herr redet, das würde ich tun? Also er mahnt praktisch den Balak: Hey, ich sage nichts anderes als das, was Gott in meinen Mund legt. Das sagt er, der Bileam. Also mahnt er auch Stück weit damit. Weissager, ja, wieder Mose 23, über Israel weissagt Bileam einiges Erstaunliches. Wir werden dann Sonntag früh vor allen Dingen auf diesen Aussagen Bileams eingehen. Geht es um die Prophetie Bileams, das, was er auch wirklich wahr ausgesagt hat, auch über das Volk Gottes. Zum Beispiel sagt er: Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Nun, so sagt es und übersetzt es Elberfelder. Interessant, während eigentlich hier Bileam gerufen wurde, ein Zauber gegen Israel zu machen, sagte: Nein, das gibt es nicht, das wird nicht wirken. Es gibt da nichts, was ankommt, was zutrifft bei Israel. In 4. Mose 23, das haben wir schon, weiter, wo sind wir? Er verkündigt die göttliche Wahrheit. Ja, 4. Mose 24, Vers 17, sagt Bileam: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nah. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Ein wahrer Aussage, der weit in Zukunft auf den Messias, auf den Herrn Jesus zu deuten ist. Eine Aussage, die auch so auskommt. Deswegen haben wir auch das Symbol des Sternes hier überall aufgehängt, weil das mit Jesus zu tun hat. Aber diese Aussage geht noch weiter, denn Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er genau das, was hier auch steht, praktisch sein und zum Ausdruck bringen. Das heißt, eine wahre Aussage über ein zukünftiges Ereignis macht Bileam. Als religiöse Autorität würde er sehr wohl anerkannt. 4. Mose 22, Abvers 5. Balak sandte Boten aus zu Bileam nach Petor, das am Euphrat liegt, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Komm nun und verfluche mir das Volk. Denn ich weiß, so ließ Balak sagen, dieser Moabiterkönig: Wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Wow, welch eine Vollmacht. So sagte ein König über diesen Wahrsager, Prophet Bileam. Er wurde sehr, sehr wohl als religiöse Autorität gesehen. Die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen. Für das Wahrsagen, so heißt es hier. Lohn für Wahrsagen. Okay, das deutet er in der Richtung, Bileam war ein Wahrsager. Also wir haben gesehen, ja, er hat prophetische Qualitäten, ja, diese Aussagen, diese Definition von Duren, die könnte ja auch zu Bileam passen, aber Wahrsager ist auch. So wird er auf jeden Fall vielfach bezeichnet in der Bibel. Wenn Bileam Lohn für Wahrsagerei bekam, dann war er ein Wahrsager und hatte laut Balak und seine Boten die Fähigkeit zu verfluchen. Das heißt, dem Volke oder das Objekt seiner Verfluchung zu lähmen, sodass das Volk besiegt werden konnte. Mit einer Art Voodoo. Kennen wir das? Voodoo? Ja, das ist ja noch immer etwas, was in vielen Völkern ausgeübt wird. Und gerade jetzt auch zunehmend beim Fußball. Gerade in Afrika ist das ganz gang und gäbe. Fußball ist in Afrika immer noch eng mit Aberglauben und Voodoo-Zauberei verbunden. Die Zunft der Hexenmeister ist zwar offiziell ausgebremst worden, hat aber noch großen Einfluss und verdient viel Geld. Das heißt, hier wird bei der Auftakt eines Fußballmatches, also wird dann hier so ein Zauberer geholt und der macht da sein Voodoo, um die Gegner praktisch zu schwächen. Nicht nur in Afrika, sondern auch in Südamerika. Messi und Co. dank Hexerei an der WM. So steht es heute im Internet. Und das bezieht sich auf die zukünftige WM in 2018. Nicht Messi hat die Argentinier an die WM geschossen, sondern ein Hexer namens Manuel, heißt es da. Und auch die Peruaner vertrauen lieber auf schwarze Magie als auf ihre Stürmer. Krass, oder? Das wird dann da ausgeübt, das ist ein ganzes Ritual, bereits in der Gruppenphase, hier, von dem Spiel, hier vor dem Spiel gegen Kolumbien, tätigen die Schamanen ihre rituale Pflichtbewusst. Okay, das ist gang und gäbe, dort drüben. Aber wir können mitmachen. So finden wir im Internet auch diese Möglichkeit WM-Voodoo. Nun wirkt ja Voodoo ja auch, dass man den Gegner vielleicht mit Nadeln dann hier töten kann oder schwächen kann. Auf jeden Fall hier dann gegen Frankreich zum Beispiel. Und da ist dann ein Set, wo man da eben die Nadeln setzen könne, sodass man den Gegner schwächen könnte. Und da heißt es, das WM-Schicksal in Ihren Händen. Also, Sie können mitmachen. Also bestellen Sie also so ein Set, so ein Voodoo-Set, und so können Sie den Ausgang des Fußballs steuern. Ja, wir lachen drum. Aber glaub mal, dass vielen da begeistert mitmachen. Vielleicht auch ein bisschen halb mit Witz, aber Mensch, das ist doch ein gutes Gefühl, wenn ich auch was in Händen habe. Und das ist eben Zauberei, Voodoo. Stechen Sie den Gegner aus, so heißt es hier auf dieser Seite. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Es geschah aber, als wir zu der Gebetsstätte gingen, sagt Paulus, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Das heißt, das ist eine Praxis, die, wenn diese Praxis zutreffend ist, Menschen viel Gewinn einfährt. Das ist auch heute noch so.
Ja, früher war das noch so, da ging man dann hin und dann musste man sein Auto vielleicht da vor der Tür parken und die Nachbarn haben gesehen, oh, die geht da zum Wahrsager oder so oder zur Wahrsagerin. Heute brauchen wir das nicht mehr. Heute haben wir das Internet und da können wir von zu Hause aus dem Wohnzimmer und keiner merkt's und keiner weiß es. Und so können wir uns da unsere Fragen stellen. Und da kann man auch sehr viel Gewinn machen. Hier 10 Freiminuten für Neukunden gibt es hier. Aber da kostet eine Minute Anrufpreis hier bei der zweiten Dame da 1,09 € oder bei der ersten 1,19 €. Bei einer anderen haben wir sogar gefunden 2 € pro Minute. Und die Leute verdienen da wirklich enorm viel Geld mit. Denn so ein Problem muss erstmal geschildert werden und dann natürlich auch noch die Beratung dazu. Wir warten auf Ihre Anrufe, heißt es. Da kann man Tarotkarten legen, Astrohoroskop, Hellsehen, Wahrsagen, Engel. Die ganze Palette finden wir im Internet. Und wir brauchen uns nicht mehr zu schämen, dass wir da hingehen. Wir machen das einfach heimlich, still und leise. Karten legen und Einsatz von Chakrafarben, auch das ist heute ganz und gar in. Das heißt, man verbindet uns oder wir verbinden uns durch diesen Kontakt mit der unsichtbaren Welt. Denn wie wir das eben gehört haben, handelt es sich um einen Wahrsagegeist und nicht um eine Fähigkeit. Ich selber war ja früher auch, ich hatte auch bestimmte Wahrsagefähigkeiten, wie ich meinte. Ich dachte, das käme aus mir, aber ich weiß heute, dass es tatsächlich ein Geist war. Denn als ich zu Jesus kam, war das vorbei. Im Forum in Wetzlar, das ist ja nicht weit von hier, eine ganz bekannte Stadt, wo auch der ERF ist, Evangeliumsrundfunk, da wurde eine Seherin eingeladen, die Leute mussten da nichts für bezahlen. Natürlich hat das Forum, die Leitung, sie bezahlt. Und man konnte da umsonst sich da wahrsagen lassen. Und so kann man sagen, wurden Leute eingeführt in so einen Geist und wurden gebunden, geistlich gebunden, wenn sie das mit sich geschehen lassen haben, obwohl sie das nicht wussten. Komm, umsonst, Christus. Ist sogar noch was Gutes für dich.
Ja, in dieser Geschichte geht es weiter. Apostelgeschichte 16, Vers 17, diese Magd, die einen Wahrsagegeist hatte, folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Sie sagte Wahres aus, denn sie waren Knechte Gottes des Höchsten und sie konnten auch die Menschen das Heil sagen. Das heißt, das, was diesen Wahrsagegeist dort aussagte, traf zu. Dennoch, und wir werden es gleich auch sehen, war es etwas, was Paulus auffiel und sagt, das kommt nicht aus richtiger Quelle. Aber vielleicht wollen wir ja mal schauen, wie auch die Esoterik, aber wie vielleicht dann auch dieses ja neugierig machende, das direkt in Kontakt tretende mit der Geister der Welt Gottes auch bei uns vielleicht eine Rolle anfängt zu spielen, wie wir auch dort vielleicht angefangen haben oder vielleicht noch nicht ganz damit zu machen.
Ja, wir müssen immer wissen, dass es um einen Prozess geht. Und das ist ganz, ganz wichtig mit allen Dingen. Ich mache zuerst vielleicht einfach nur mal was aus Neugierde. So habe ich damals gedacht, ach, ich will nur was Gutes tun für mich und mache mal einen Yogakurs. Sonst weiter hatte ich noch gar nichts anderes gemacht. Ich wollte nur was Gutes für mich. Und dann ging das Schritt für Schritt immer weiter. Und so müssen wir wissen, dass wir ganz allmählich ganz schlau in eine unsichtbare Welt geführt wird, die nichts mit Gott zu tun hat. Geistgeleitete Wahrsagerei, zum Beispiel Pendeln auch, Karten legen, Muscheln, Münzen, Knochen werfen oder andere Dinge, Horoskope erstellen, Glaskugel schauen, Kaffeesatz lesen. Ein Medium für Geistwesen sein, also Channeling nennt man das. Und da bin ich damals auch hingegangen natürlich, zu so einem Medium, und die bekamen dann etwas durch aus der unsichtbaren Welt. Und da merkte man auch, dass da eine andere Präsenz anwesend war, weil diese Frau bekam plötzlich eine ganz andere Stimme. Nun, dieses Channeling, das ist etwas, was zurzeit total populär ist. Und man denkt, man öffnet sich für gute Geister. Und das wird ja immer in der Esoterik auch gemeint, ich will das Gute. Ich will nur die guten Engel, ich will die guten Geistführer, ich will das Gute tun, ich will Menschen helfen. Und so wird es dann auch dargestellt. Hier so wie ein wahnsinniger Engel, der da die Kraft gibt und die Information gibt. Channeln kommt also aus dem Englischen, Channeling bedeutet, etwas durch einen Kanal zu empfangen, im Sinne von Kanal zu sein. Kanal für die Mitteilung von geistigen Weisheiten, darum geht es. Von geistigen Weisheiten und Wesenheiten, ja. Kanal für geistige Wesenheiten mit geistigen Weisheiten. Vielleicht so. Jetzt haben wir etwas, uiuiui, wir fangen gleich hart an heute Abend. Für diejenigen, die schon mal da waren, die haben das schon mal gehört. Aber es geht uns ja darum, so wie Martin das am Anfang gesagt hat, möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Volk Israel, das damals noch nicht über den Jordan gegangen war, sondern in das verheißene Land hinein wollte, dass das, was damals wörtlich, also wirklich geschah, dass das jetzt geistlich zu deuten ist. Und an dieser Stelle könnten wir uns heute vielleicht einordnen. Wir leben in der Endzeit und wir sind dabei, vielleicht irgendwann den Jordan zu überqueren, wenn man das so sagen kann, in dieses verheißene Reich Gottes hineinzukommen. Und was geschieht da noch, damit wir davon abgehalten werden? Und was ist mit dem Volk geschehen? Sie fingen an, Unzucht zu treiben. Nun möchten wir einfach etwas sagen über das hörende Gebet. Dieses hörende Gebet, das Buch wurde mir einmal geschenkt, oder besser gesagt gegeben, damit ich mal reinschauen soll, um einfach mal zu schauen, was ist das, denn die Person war sich unsicher, sie hatte daran teilgenommen, aber sie hatte irgendwie ein komisches Gefühl und wusste nicht, wie sie das wirklich werten soll. Dieses Buch von Ursula und Manfred Schmidt, sie geben auch Seminare genau zu diesem Thema in Gemeinden, sie ziehen so herum in gewisser Weise, wie wir das eigentlich auch machen. Nun, da findet man dann auf der Webseite, auf ihrer Webseite selber, folgende Punkte. Markenzeichen des hörenden Gebets. Also, das erste ist die Anonymität. Das heißt, kein Gast oder kein Teilnehmer, also das hörende Gebet findet in einer Runde statt. Das ist nicht unbedingt etwas, was nur zwischen mir und dir, sondern das findet in einer Runde statt von betenden Menschen. Kein Teilnehmer erzählt von seinen Fragen, mit denen er zu Gott kommt, oder von seinen Problemen. Keiner. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir umso unvoreingenommener hören können, je weniger wir wissen. Hier müssen wir irgendwie aufhorchen. Hier geht es nicht darum, ich teile dir mit, was ich für ein Gebetsanliegen habe und bitte bete mal für mich und dann vielleicht spricht Gott zu dir. Hier musst du gar nichts wissen. Und dann wird sich geöffnet für Führung, wie sie sagen, vom Heiligen Geist. Es steht auch dort, es geht nicht um Seelsorge oder Beratung, sondern man bekommt einfach Eindrücke. Dann ein zweiter Punkt, der absolute Respekt vor dem Gast oder dem Teilnehmer. Wir bieten die Eindrücke, die wir in der Stille bekommen haben, dem Gast an. Was er annehmen möchte, entscheidet er selber. Das hört sich gut an. Aber ich gebe im Grunde die Verantwortung an diese Person, die vielleicht total in Not ist und die von mir eine wichtige Aussage Gottes haben möchte, die persönlich von Gott geführt werden möchte. Und nun heißt es hier, du kannst es annehmen, ich sag dir das, musst du aber nicht. Einerseits gut, andererseits auch gefährlich, denn wenn ich in Not bin, dann nehme ich ja alles an, vielleicht jeden Strohhalm. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in einer psychotherapeutischen Gruppe war und da wurde mein Bild, das ich gemalt habe, wurde ausgelegt, gedeutet. Und da wurde da einiges hineingedeutet. Ich wäre einsam gewesen, ich hätte keine Wurzeln gehabt und der Baum, den ich da gemalt hatte, der Stamm war viel zu dünn und so weiter. Also da wurde einiges hineingelegt und ich habe das so angenommen. Nun, es wird kein Druck ausgeübt und nicht nachgebohrt. Es hört sich wirklich nach Freiheit an. Aber ich möchte hier nochmals auf die hinweisen, die schwach sind, die wirklich Rat brauchen, die vielleicht gar nicht mehr unterscheiden können, was ist nun von Gott und was nicht. Ein weiteres Markenzeichen, die Ermutigung. In dieser Situation der Anonymität halten wir es nicht für angemessen, Kritik oder Ermahnung weiterzugeben. Hört sich auch wieder gut an. Keine Kritik, keine Ermahnung. Aber dennoch wird ja das hörende Gebet in einen prophetischen Dienst eingeordnet. Und wir haben gleich am Anfang gehört, zu dem prophetischen Dienst gehört auf jeden Fall auch Ermahnung. Auch Ermutigung ist auch gut, wenn notwendig, je nachdem, was notwendig ist. Gott ermutigt uns nicht immer durch die Propheten im Alten Testament. Das findet eher, sagen die Autoren, in der Seelsorge seinen Platz. So werden nur die Eindrücke gesagt, die ermutigen und von einem heilbringenden Eingreifen Gottes zeugen. Nur das Gute. Absichtslosigkeit, weiteres Markenzeichen. Wer kommen möchte, kann sich einen Termin geben lassen. Gemeindezugehörigkeit spielt keine Rolle. Wir wollen mit dem hörenden Gebet allen dienen, die es brauchen. Auch nicht glaubende Freunde sind eingeladen, sofern ihr gläubiger Freund dafür sorgt, dass die Eindrücke hinterher gemeinsam besprochen und erläutert werden. Hier ist die Frage, können nichtgläubige Leute mit dem Wort Gottes wirklich dann was anfangen? Helfe ich denen, wenn ich ihnen nur Mut zuspreche? Sollte ich als Nichtgläubiger nicht erstmal Jesus Christus kennenlernen und sehen, dass ich zu ihm komme? Anstatt mir etwas sagen zu lassen von Christen, das mir gut tut, meiner Seele. Fünftens, Markenzeichen, die Mündigkeit des Gastes. Für keinen wird hörend gebetet, ohne dass er ein Blatt mit Hinweisen zum Umgang mit empfangenen Eindrücken bekommt. Darin wird der Gast auf seine Verantwortung zum Prüfen hingewiesen und bekommt Tipps, wie er das tun kann. Ja, auch wieder einerseits eine gute Sache, du sollst das prüfen, das betonen sie auch immer wieder. Und sie sagen auch sogar, da kann auch viel Menschliches dabei sein. Aber da musst du lernen, das zu unterscheiden. Wie kann ein Ungläubiger unterscheiden, was von Gott ist und was nicht? Nun, da sprechen sie dann auch davon, dass es tatsächlich auch dämonische Impulse geben kann. Das heißt auch, es könnte passieren, dass nicht nur diese Person selber, die Menschen ihren eigenen Gedanken bringen, sondern auch die Dämonen könnten mitspielen. Ja, das könnte passieren. Aber diese Dämonen, meinen Sie, kämen mit einem Absender. Was ist nun der Absender? Der Absender besteht darin, dass solche Eindrücke, die man dann gerade mitgeteilt hat, Angst machen, Druck oder Aggressionsgefühle hervorrufen, Minderwertigkeitsgefühle wachrufen, geistliche Verwirrung schaffen. Dann geht es weiter. Im Namen Gottes darf ich nicht Druck ausüben, nicht manipulieren und nicht suggerieren, nicht bloßstellen und nicht beschämen. Teilweise hört sich das sehr gut an. Natürlich soll ich nicht manipulieren oder suggerieren. Aber was haben die Propheten gemacht? Die haben Druck ausgeübt in den Augen der Menschen, wenn sie ihnen ganz klar gesagt haben, was ihnen bevorsteht und wenn sie ihnen ganz klar ihre Taten vorgehalten haben. Sie haben sie bloßgestellt, die haben sich bloßgestellt gefühlt. Also dann heißt es weiter, die Autoren bezeichnen dies als Respekt- und Achtungspflicht nach dem Motto, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn die Eindrücke destruktiv sind, Schwermut, Lähmung, Hoffnungslosigkeit, Angst, geistliche Verwirrung oder Ähnliches hervorrufen, dann sind sie jedenfalls nicht von Gott. So wird es ganz klar hier gesagt. Das heißt, wo sind die Mana? Das darf nicht geschehen. Warnende Bilder, auch wenn solche Bilder Angst auslösen können, wenn man zum Beispiel einen Unfall sieht, sagen sie, sind sie doch konstruktiv, da das Geschehene ja gerade verhindert werden soll. Deswegen darf man das sagen. Man sieht also einen Unfall und sagt, da passiert was und pass auf, mach das nicht. Geh da nicht hin. Hier riecht es nach unserem Gefühl ganz und gar nach Wahrsagerei. Oder geht es vielleicht sogar um eine Art Channeln des Heiligen Geistes? Das ist unsere Frage. Nun könnte man noch da hinzufügen, das nur ganz kurz noch angezeigt, Familienaufstellung. Ich las in einer Beschreibung einer Familienaufstellungsarbeit Folgendes. In der Aufstellungsarbeit folgen Therapeut und die Menschen, die aufstellen, einer sich zeigenden größeren Kraft, die seinsübergreifende Lösungen für die eingebrachten Fragen aufzeigt. Hier geht das Familienstellen über die Psychotherapie hinaus und berührt philosophische und spirituelle Dimensionen des Menschseins. Also was wird hier ganz klar gesagt? Hier geht es über das Menschliche hinaus, auch über das Therapeutische. Hier kommen wir in Verbindung. Hier ist etwas in Aktion, eine größere Kraft, eine übermenschliche Kraft. Und da kann man sich fragen, was ist das dann für eine Kraft? Wenn die Menschen vielleicht noch nicht mal gläubig sind. Aber selbst wenn es gläubige Therapeuten sind, müssen wir immer wissen, dass wir in Gefahr stehen, dass nicht nur der Heilige Geist durch uns spricht und so weiter. Da, ganz davon abgesehen, werden ja Menschen aufgestellt, die Stellvertreter sind. Also das heißt, jemand kennt gar nicht diese Stellvertreter, die kennen gar nicht meine Familiensituation. Ich kann was darüber sagen, aber sie kennen nicht die einzelnen Personen. Die Stellvertreter fühlen sich ein, werden also in der Mitte aufgestellt. Die fühlen sich dann ein. Und dann geschieht etwas. Jetzt, so sagen diese Leute, das sagen nicht wir, das steht in dieser Beschreibung. Jetzt offenbart sich ein Phänomen, das bei den Aufstellungen immer wieder tief beeindruckt und wissenschaftlich bis dato nur in Ansätzen erklärbar ist. Die Stellvertreter können an ihren Plätzen die Gefühle der ihnen fremden Menschen, die zum Teil schon verstorben sind, mit oft überwältigender Deutlichkeit wahrnehmen. Und das wird dann auch gesagt und da wird mit gearbeitet, da wird mit gesprochen, man spricht also mit Toten, was von der Bibel her schon mal gar nicht geht und so weiter. Nun, da gibt es dann die Stellvertreter, die dann da aufgestellt werden. Da heißt es einerseits, stehen sie in einem wissenden Feld, oder andere nennen das, zum Beispiel in diesem Buch, was ich gelesen habe, Bewusstseinsspeicherfeld. Also wenn wir hier ein paar Leute aufstellen würden, würden wir sagen, wir machen Familien aufstellen, ihr steht jetzt im Bewusstseinsspeicherfeld. Da ist alles gespeichert, was diese Familie angeht. Wir alle scheinen in ein Bewusstseinsspeicherfeld eingebunden zu sein, das uns unbewusst in unserem Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. In diesen Speicherfeldern, Familien oder kollektive Felder, wie Land oder Berufsgruppen, wirkt eine Art Gruppengewissen, welches wir unbewusst wahrnehmen. Also darauf führen Sie Ihre Information zurück. Dass Sie sagen, hier ist das Speicherfeld, das Bewusstseinsspeicherfeld oder auch das wissende Feld. Und da bekommen wir Informationen. Ich muss sagen, hier werden alle die wahrscheinlich, die jetzt hier in der Esoterik sind, total hellhörig. Denn solche Dinge haben wir auch gemacht oder die in der Esoterik waren, hoffe ich. Solche Dinge haben wir gemacht. Wir haben uns geöffnet, wir haben Informationen bekommen. Wir wurden geführt und das war nicht alles falsch. Ich hatte einmal von einem Familienaufsteller, der hat ein Buch geschrieben, Ullmann, ein Schüler von Hellinger, der sagte, dass seine Frau, die war auch als Stellvertreterin oft tätig, 2 Tage lang einmal in dieser Rolle gesteckt hat und kam dann nicht mehr raus. Und er wusste nicht, was er tun sollte.
So, geht es noch? Also vom ersten Tag so einen steilen Einstieg. Wir wollten noch versuchen, diese Thematik jetzt, Prophetie, Wahrsagerei, es ist eine Spannung, also wir merken, das ist ja auch eine Spannung, wenn wir solche Themen ansprechen, die ja sehr aktuell sind, ja auch in den Gemeinden, Thema hörendes Gebet, diese Frage wirklich auch in den Raum geben. Also, wo ordnen wir das ein? Oder wenn wir da mitmachen oder mitgemacht haben, wo ordnen wir uns ein? Nun, wir versuchen etwas deutlich zu machen, dass wenn man diese Beschreibungen befolgt, dass man dann schon durchaus etwas Kritisches sein muss. Und auch alleine schon diese, man könnte sagen, diese Annahme, dass irgendwelche Impulse sofort und immer aufgreifbar sind von Gott. Auch da lesen wir, dass in den alttestamentlichen Propheten manchmal lange gewartet wurde, bis eine Antwort Gottes kam. Manchmal Wochen. Diese Zeit haben wir doch heute nicht mehr. Wir haben so viel Eile und wir haben so viel zu tun. Nein, es muss alles instant, sofort da sein. Und dann nehmen wir es sofort an, dass das, was kommt, ein Impuls, auch wirklich von Gott ist. Nun wird wohl ehrlich darüber berichtet, wir müssen das alles prüfen. Die Verantwortung wird dann wiederum bei den Hilfesuchenden gelegt. Und es wird auch gesagt, man soll das auf jeden Fall anhand der Bibel prüfen. Aber was, wenn die Hilfesuchenden die Bibel gar nicht kennen? Und ich stelle auch mal im Raum gestellt, wie viele Menschen kennen dann die Bibel gut? So gut, dass sie dieses Prüfen auch wirklich vornehmen können. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12. Denn wir haben nicht empfangen, sagt Paulus, den Geist dieser Welt. Das Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Wir haben also nicht den kosmischen Geist, den Geist, der in diese Welt ist, den zugänglich ist, das heißt, das, was hier beschrieben ist, auch an diesen, man könnte sagen, Wahrnehmungen, auch in diesem wissenden Feld, ja sicher, das gibt es, da gibt es auch einen Geist dieser Welt, die uns vielen Dingen spiegelt und eingibt, die durchaus wahr sind. Auch diese Wahrsage, Geist konnte Wahres aussagen.
Aber es war noch immer nicht den Heiligen Geist. Wir aber haben empfangen den Heiligen Geist. Wozu? Damit wir die Dinge wissen, die uns von Gott geschenkt sind. Dass wir die Dinge wissen. Und zurück noch eben zu dieser Geschichte, Apostelgeschichte 16, Vers 18. Dieses wahre Aussagte, das sind eben Knechte des höchsten Gottes. Und es rief sie aus, diese können euch den Weg des Heils zeigen und sagen. Das tat eben diese Magd viele Tage, immer wieder. Paulus aber, irgendwann merkte er, diese Frau ist gar keine Werbung mehr für mich. Auch wenn sie Wahres über uns aussagt, wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist. Interessant, nicht zu dem Magd. Sie sprach zu dem Geist. Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Ergebnis: Der Wahrsagegeist fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und wir sehen, dass diese Magd danach nicht mehr wahrsagen konnte. Das heißt, das war keine eigene Fähigkeit, das war etwas, was durch einen Geist gekommen ist. Als bald dieser Geist weg war, blieb von dieser Fähigkeit oder vermeintliche Fähigkeit nichts mehr zurück. Und diese Hoffnung auf Gewinn war nicht mehr da, weil sie konnte nicht mehr wahrsagen. Das wurde bald klar. 3. Mose 20, Vers 27, da heißt es, und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Eigentlich, Paulus war ja Jude, er kannte das Alte Testament durch und durch. Eigentlich hätte er laut dem Alten Testament das ausüben sollen. Ja? Verstehen wir. Nun aber auch Paulus, er war nun von dem Herrn Jesus ergriffen, lebte also in neutestamentlicher Zeit und wusste, es geht ja nicht darum, dass ich anfange, diese Magd zu steinigen. Es geht darum, auszutreiben. Es geht darum, geistliches Klares zu bringen und geistliche Klarheit zu schaffen. Und das macht er, indem er diesen Geist, man könnte sagen, in Angesicht aller Menschen, die an diesem Geist auch verdienten, zeigte, dass es um einen Geist ging. Wenn Biliam ein Wahrsager war, nochmals, dann war ein Wahrsagegeist in ihm. Und letztlich ist es auch mit Biliam genau so zu Ende gegangen. Denn in Josua 13, Vers 22 heißt es, Biliam, den Sohn des Beor, den Wahrsager, das hier unterstrichen, hier wurde er ganz klar als Wahrsager bezeichnet, brachten die Söhne Israel mit dem Schwert um, außer den sonstigen von ihnen Getöteten. Das heißt, Biliam wurde getötet als Wahrsager. Deswegen wurde er umgebracht. Nun, das war die Bezeichnung, die die Israeliten daran gaben. Und laut dem alttestamentlichen Gesetz muss er genau diese Person umgebracht werden. Gesteinigt wurden die, die innerhalb wahrsagten, oder man könnte sagen, auch Falsches mit sich brachten. Diese war aber außerhalb vom Volk Gottes, Biliam. Wir werden morgen noch mehr über ihn hören. Ich bete noch zum Schluss. O Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns Klarheit gibst. Wir wollen auf dich blicken, Herr. Wir wollen von dir lernen und wissen, dass das auch mit Hilfe des einen wahren Heiligen Geistes geht. Dass durch den Heiligen Geist wir wissen, was uns Gott geschenkt hat. Und das größte Geschenk, Herr, das bist du. Ich danke dir dafür.
bitte ich dich darum, Herr, dass du uns allen heute segnest. Nach langer Reisen, nachdem wir hier angekommen sind und müde sind. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns zur Ruhe bringst, dass wir heute Nacht gut schlafen können und morgen auch erquickt wieder aufstehen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns leitest in dieser Nacht. Und dass du uns auch Klarheit gibst, Herr, über dieses Thema, dass auch wir heute und hier und jetzt in unserer Lagensituation angesprochen sind. Herr, mache du uns das klar. Ich danke dir, Herr, für den Einstieg und für das Miteinander und ich bitte dich um dein Segen für die Nacht. Amen.
Amen. Amen.